Ja, Glauben und Vertrauen ist ja so eine Sache, gell? Wir haben es schon gehört vom Noah in der Einleitung. Glauben, mit dem können wir vielleicht noch etwas anfangen. Vertrauen ist vielleicht ein bisschen schwieriger oder herausfordernder. Vielleicht hockst du da und sagst, das ist für mich alles gar keine Frage. Glauben und Vertrauen ist für mich so weit weg. Ich kenne den Gott vielleicht gar noch nicht, wo ich ihm vertrauen sollte. Dann darf ich dich herzlich einladen, in den nächsten paar Minuten dich auf den Gott einzulassen. Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, das ist alles, das ist in meinem Leben schon längstens da, Vertrauen, Glauben, das ist gewaltig. Dann ist es gut, wieder mal ein Fiebermesser reinzuheben und mal herzuschauen, wie viel Temperatur ist denn da überhaupt drin, in dem, wo ich ja glaube, dass es da ist. Und darum möchte ich einsteigen mit einer Frage. Mit einer Frage an dich ganz persönlich. Ist keine Prüfung mit einer Note. Musst sie auch nicht laut beantworten. Ist eine Frage an dich. Und zwar, wie steht's denn um deinen Glauben an den Gott von der Bibel? An Vater, an Sohn und an Heiligen Geist. Und um es noch ein bisschen mehr ins Konkrete einzubringen, auf einer Skala von 0 bis 10, gell? 0 ist überhaupt kein Glaube, nichts um 10 vollkommener Glaube. Wie würdest du dich da etwa platzieren? Vielleicht so gut schweizerisch, etwa bei 5. Ja, nicht zu viel, gell? Aber auch nicht zu wenig. Vielleicht gut schweizerisch mit einem Prise Demut. 4. Vielleicht sagst du aber auch ja, nein, vielleicht geht es schon eher Richtung 2. Vielleicht sogar Richtung 1. Dann habe ich eine gute Botschaft an dich. Jesus hat schon zu seinen Jüngern gesagt, wenn dein Glaube nur so gross ist wie ein Senfkorn. Und ein Senfkorn, das gilt ja wirklich zu den kleinsten Sämlchen von dem Globus. Wenn dein Glaube nur so gross ist wie ein Senfkorn, dann könntest du dem Berg sagen, er soll sich von da nach da bewegen und er wird's machen. Es wird dir nichts unmöglich sein. Und Jesus sagt mit dem zu seinen Jüngern, es kommt gar nicht auf die Grösse von deinem Glauben an, sondern auf die Allmacht und Grösse von dem, wo du an ihn glaubst. Im Glauben an ihn wird dir nichts unmöglich sein. Jetzt lesen wir im Hebräerbrief so etwas wie eine Definition vom Glauben. Und dort merken wir, was der Noah schon angerissen hat. Ja, Glauben und Vertrauen ist dann schon recht nah beieinander zu, bei dem, wo die Bibel darunter versteht. Wenn wir nämlich lesen, Glauben ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Da merken wir doch schon, dass Glaube sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Dass Glaube ohne Vertrauen gar nicht geht. Weil ich ja hoffe, dass eine Erwartung habe, dass sich etwas erfüllt, wo noch nicht erfüllt ist. Dass da eine Überzeugung in mir drin ist, dass es eine Wirklichkeit gibt, eine Wirklichkeit, obwohl ich sie gar nicht sehe. Glauben und Vertrauen. Im Neuen Testament ist da ein grosser Zusammenhang von diesen beiden Wörtern. Die sind sehr zentral im Unterwegssein mit Jesus, in dem, wo uns gerade das Neue Testament auch lehrt und zeigt und uns dazu einlädt. Wir merken, dass beide Begriffe sehr eng, vielleicht sogar miteinander verwoben sind, verbunden sind. Sie sind sehr nah beieinander zu. Wenn wir nämlich zum Beispiel das griechische Wort für Glauben, Pistis, anschauen, dann sehen wir dort, dass das auf der einen Seite durchaus für Wahrhalten bedeutet. Ich glaube, dass es so ist. Ich halte es für wahr, auch wenn ich es vielleicht gar noch nicht sehe. Auf der anderen Seite hat es aber auch noch mit Vertrauen zu tun. Ich lasse mich auf das ein, was ich für wahr halte. Ich mache mich mit dem auf den Weg, was ich für wahr halte. Ich bin ganz dabei zu. Ich vertraue auf etwas. Ich vertraue auf jemanden. Ich vertraue auf Gott. Ich vertraue auf Gott zum Beispiel auch dann, wenn noch nicht alle Fragen von meinem Leben restlos beantwortet sind. Ich glaube und vertraue auf den Gott, auch dann, wenn noch nicht alle Probleme von meinem Leben gelöst sind. Ich vertraue auf den Gott. Und da merken wir, dass das, diese Art von Glauben, dass das Vertrauen eben nicht nur, wenn ich sage, es für wahr halte ist, sondern es darauf einlassen. Das ist eine Beziehungsfrage. Glauben und Vertrauen in der Bibel ist eine Beziehungsfrage. Und weil das der Kind oft viel einfacher fällt als uns berechnende und überleitende Erwachsene, sagt Jesus zu seinen Jüngern, beispielhaft in Matthäus 18, seht, wie die Kinder glauben. Wenn ihr so glaubt wie sie, dann ist es einfacher, Gott zu sehen, zu hören und zu erleben. Seht, wie die Kinder glauben. Und in der Vorbereitung auf die Predigt ist mir eine Situation oder x Situationen in den Sinn gekommen, von meinem Theologiestudium, auch noch dazumal, ist schon lange her, aber da hat sich eben eingebrennt. Ich hatte einen Cheshona-Bruder aus dem Bernbiet. Und wenn es ein bisschen herausfordernd worden ist, theologisch, oder wenn es sonst ein bisschen knarrt hat im Gebälk, dann hätte er auch können sagen in seinem Berner Dialekt, musst du einfach glauben, wie ein Kind. Schaut, wie Kinder glauben. Wenn ihr so glaubt wie sie, dann ist es einfacher, Gott zu sehen, Gott zu hören und ihn zu erleben. Musst einfach glauben, wie ein Kind. Und wie das könnte gehen, das sagt uns Jesus im Johannesevangelium Kapitel 14. Oder er sagt es dort seinen Jüngern. In ein paar Versen davor, im Kapitel 13, wird uns geschildert, wie Jesus mit seinen Jüngern gerade in den vergangenen Tagen nach Jerusalem gekommen ist. Der triumphale Einzug als König, den wir bis heute als Palmsonntag feiern. Menschenmassen am Strassenrand, die zugejubelt haben. Ehre dem König, der hier einzieht. Eben gerade hat er seinen Jüngern die Füsse gewaschen und ihnen erklärt, dass es im Reich Gottes anders läuft, wie im Reich von dieser Welt. In dieser Welt, wo so vieles auf Macht und Herrschaft und Ausnützung, Ausbotung ausgelegt ist. Nein, im Reich Gottes geht es darum, dass der grösste Orientierner soll sein, dass es um Hingabe geht, dass es um offene Augen und offene Herzen für den Nächsten geht. Und er hat die Jünger auch verraten, dass er in Kürze wird verraten werden, ausgeliefert werden. Er hat dann Petrus die Illusion genommen, dass er ständig Herr der Lage sein wird, sondern dass er ihn auch in Kürze in einer Nacht wird dreimal verleugnen und sagen, ich kenne den gar nicht, ich weiß nicht, wer da ist. Es ist ein kaum auszuhaltendes Wechselbad an Gefühl zwischen der königlichen Party in jubelnden Menschenmassen innen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das desillusionierte, verstörende, die Einsamkeit, die sich da anbietet, das Unverständnis, das da in Raum eintritt, in Raum vom Leben von diesen Jüngern. Und Jesus greift das jetzt in Johannes 14 seelsorgerlich auf, wenn er ihnen sagt, ihr müsst keine Angst haben. Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wo ich hingehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ihr müsst keine Angst haben. Der Zuspruch von Jesus, das sind die Jünger. Und ich denke, ein guter Moment, um eine zweite Frage zu stellen, dir ganz persönlich. Und zwar die Frage, hey, wann hast du das letzte Mal Angst gehabt? So richtig Angst. Jetzt könnte man sagen, ja, vor einer Spinne, ist jetzt das richtig oder nicht? Ja, wenn man vor einer Spinne Angst hat, ist es richtig. Also richtige Angst. So richtig Angst. Ich glaube, wir in unserer Kultur, in unserem Land, wir haben die Vorzüge oder den Vorteil, dass wir jetzt nicht gerade von so überlebensexistenziellen Ängsten bedroht sind, so, dass wir verfolgt werden um unseres Glaubens willen oder dass wir vor einer Hungersnot müssten Angst haben oder dass wir wegen dem Krieg müssten Angst haben. Die Ängste in unserer Gesellschaft sind vielleicht ein bisschen auf anderen Ebenen zu finden. Vielleicht eher im Bereich Angst vor einer schlimmen Krankheitsdiagnose. Oder Angst vor dem Verlust vom Job. Oder vielleicht ist es Angst im Hinblick auf unsere Pension, wenn wir die dann gestalten sollen und ob das Geld dann langt und was wir mit all dieser Zeit dann machen können, die wir dann haben. Oder vielleicht ist die Angst noch weiter hinterher vom Alter her richtig sterben. Ja, wie wird denn das werden? Das Loslassen? Wird mich Demenz treffen? Werden mich körperliche Sachen beeinträchtigen? Wie wird denn das alles werden im Blick aufs Sterben? Ängste, die in unserem Leben umeinander schwirren. Und ich habe mich gefragt, wo habe ich denn das letzte Mal so richtig Angst gehabt? Weil immer denn Angst bedeutet, gell, für uns Einzelnen. Und ich habe gemerkt, dass das Letzte, was mir in den Sinn kam, ist, hat auch mit unserem Umzug vor einem Jahr zu tun gehabt, und zwar nicht wegen mir und auch nicht wegen meiner Frau, sondern ich habe wirklich eine innere Angst gehabt, wie werden meine zwei Töchter in ihren Jahren da angehende Teenagerinnen, wie werden sie den Wechsel schaffen? Werden sie Freunde finden? Werden sie Zugang finden? Werden sie uns als Eltern das irgendwann vorheben, dass wir mit ihnen das gemacht haben? Da ist wirklich eine innere Unruhe, eben eine Angst da gewesen in meinem Leben. Die hat sich mittlerweile zu grössten Teils dürfen legen, weil ich kann sagen, sie sind gut angekommen, sie haben Freunde gefunden wieder und gleichzeitig. Aber eben, schau die Frage, wenn sie mit 20, 25 mal zurückschauen, werden sie uns das vorwerfen? Dass wir sie entwurzelt haben, dort, wo sie auf die Welt gekommen sind, wo sie aufgewachsen sind, ein Thema, das sicher da ist und wo wir auch immer mal wieder miteinander darüber reden. In der Bibel kommt die Zusage, du musst keine Angst haben, habt keine Angst oder fürchte dich nicht über 120, 124 Mal vor. Ich weiss, es gibt auch Bücher, die sagen, es gibt 365 Mal den Aufruf uns Menschen für jeden Tag eine. Das ist sehr weit gefasst, sehr gross denkt, was Ermutigung in der Bibel drin ist. Wenn wir den Text anschauen, dann kommt es sage und schreibe 124 Mal vor. Und es zeigt uns aber, dass das Thema Angst durch alle Generationen durch offensichtlich ein Thema war. Dass das Thema Angst offensichtlich auch eine Realität war, die Jesus selber kennt hat, wenn er zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr müsst keine Angst haben. Und er sagt ihnen ja sogar noch, in der Welt habt ihr Angst. Ja, in dieser Welt drin können ganz viele schreckliche Sachen passieren. Da kann dir wirklich eine Spinne begegnen. Da kann irgendetwas Schlimmes geschehen, das dich in Angst und Schrecken versetzt. Das ist eine Realität, wo Jesus nicht weggeredet hat, die ist im Denken, sogar im Leben von Jesus selber durchaus vorhanden gewesen. In der Welt habt ihr Angst. Jesus hat aber eine grosse Antwort auf die Realität, nämlich ein grosses Aber, wenn er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Das darf euch Mut machen, das darf euch Hoffnung geben, das darf euch Perspektive geben, bis in die Ewigkeit ihr. Die Perspektive ist nämlich das Haus des Vaters. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Gerade vor einer guten Woche ist ja die grosse, oder das Ergebnis von dieser grossen Sotomo-Studie zu der Umfrage, zu der Mitte von der Bundeslegislatur veröffentlicht worden. Haben das sicher mitbekommen in der Presse und überall. Dort ist zum einen natürlich um die Wähleranteile und Wählerstärken gegangen. Auf der anderen Seite sind aber auch Themen abgefragt worden in dieser Umfrage drin. Und in der Top-5-Liste von Themen, die die Menschen bewegen, vielleicht sogar von Ängsten, die rum sind, war Wohnraum und Wohnungsmiete. Ob das nicht knapp würde in der Zukunft. Jetzt habe ich eine gute Botschaft an dich. Jesus hat schon vor 2000 Jahren hat er schon gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich gehe dort her und ich bereite dir einen Platz vor. Wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wenn du mir nachfolgst, wird es dort in Ewigkeit eine Wohnung geben für dich. Und die gute Botschaft, die geht sogar noch weiter. Der Preis für die Wohnung ist bereits gezahlt. Jesus hat den höchsten von allen erdenklichen Preisen gezahlt. Damit du, damit ich, damit wir einziehen können in die Wohnung in Ewigkeit. Am Kreuz auf Golgatha hat er mit seinem Leben gezahlt, dass wir in seiner Gegenwart wohnen können. Ewig. Wenn es denn so weit ist, sagt Jesus, dann hole ich euch zu mir, dass ihr für immer dort sind, wo ich bin. Ich gehe euch voraus, ich bereite alles vor und ich hole euch zu mir. Wenn ich es vorher schon gesagt habe, was uns Johannes in Kapitel 13 berichtet, wie Jesus sagt, hey, im Reich Gottes geht es nicht um Herrschaft und Ausbeutung und Macht und Zwang und so, sondern um Dienen, um Hingabe, um ein Dasein für den Nächsten. Dem Vorbild von Jesus dürfen wir folgen. Das, was Jesus uns da drin anbietet, dürfen wir von Herzen annehmen. Und wir dürfen Menschen sein, die in seinem Sinn, in seiner Art, mit seinem Pulsschlag in dieser Welt drin leben. Nicht, dass wir müssten überwinden am Kreuz, wenn er es für uns gemacht hat, einmalig und endgültig. Es gibt sicher Momente in unserem Leben, wo es zu überwinden gibt, wo es auszuhalten gibt, wo es Mut braucht, zum Weitergehen. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist uns vorangegangen. Jesus hat den Preis gezahlt. Wir dürfen ihm folgen. Vielleicht bist du in diesen Tagen gerade herausgefordert von so einer Angst oder so einer Not, direkt betroffen, weil du vielleicht nicht weißt, wo dass du in dieser Welt jetzt und da sollst leben und wohnen. Oder wie du deine Miete sollst können zahlen. Vielleicht bist du von einer schweren Krankheitsdiagnose betroffen, die dich immens herausfordert in deinem Vertrauen auf Gott. Vielleicht steht eben Pensionierung an und du weißt nicht recht, wie das wird werden. Vielleicht ist das zunehmende Alter da, wo du merkst, es kommt immer näher, der Tod, und das bereitet mir Schwierigkeiten. Vielleicht stehst du jetzt genau da und du wünschst dir nicht eine Antwort auf die Ewigkeit. Ich meine, es ist ja schön zu wissen, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Es ist ja hoffnungsvoll, die Zuversicht dürfen zu haben. Und gleichzeitig, dort, wo wir herausgefordert sind, jetzt und da, verlangen wir, sehnen wir uns doch nach Antworten, jetzt und da im Leben drin. Und genau in dieser Situation darfst du das, was Jesus am Thomas gesagt hat, mit deinen eigenen Ohren hören. In dein Herz einsinken lassen, wenn Jesus sagt, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Dann sagt er das genauso für die ewige Zeit und ewige Welt, wie für die jetzige Welt da. Für die Herausforderungen, für die Probleme, für die Ängste, für die Nöte, wo wir in unserem Alltag drin erleben, haben, sehen, spüren. Auch und dort, wo es keine Antworten gibt auf unsere Fragen. Auch und dort, wo unsere Probleme eben im Moment nicht oder noch nicht gelöst worden sind. Wo Unklarheit da ist. wo Nebel da ist. Oder eine Hochnebeldecke und wir das Gefühl haben, gehört uns denn der Gott überhaupt? Nimmt er mich denn ernst in meiner Not? Genau dort hier dürfen wir uns das zusprechen lassen. Vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Und dann gibt es ja das Sprichwort, wo du vielleicht auch schon mal gehört hast, wo, ich weiss gar nicht mehr, wer es das erste Mal gesagt hat, gell? Wo es heisst, Jesus kommt nie zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Jesus kommt nie zu spät, auch in unseren Nöten, in unseren Herausforderungen. Er kommt spätestens rechtzeitig. Das ist ein Thema, wo meine Frau und ich mir immer wieder herausgefordert sind, wenn ich vorher gesagt habe, im Umgang mit ihren Einschränkungen, mit ihren Schmerzen. Jesus kommt nie zu spät. Auch wenn wir meinen, die Lösung zu kennen und zu wissen, was sollte sie und was auch noch könnte werden und wie es doch endlich dürfte sich ereignen. Er kommt nie zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Wenn wir uns in Situationen drin fühlen, wie das der Thomas sich gefühlt hat, wenn er gesagt hat, ja, wir wissen nicht, wo du hingehst, Jesus, wie sollten wir denn den Weg dorthin kennen? Dann dürfen wir uns auch zusagen lassen, was Jesus am Thomas gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und da drin ist der Weg nicht eine geografische Größe auf unserer Landkarte oder im Navi-App auf dem Handy. Der Weg ist eine Person. Jesus. Vielleicht haben wir in unserem Leben, auch in unserem Christenleben drin, schon oftmals die Hoffnung gehabt, Jesus zeigt mir jetzt den rechten Weg. So wie es der Siegfried Fietz in seinem Lied von der Vertonung vom Psalm 86 schon gesungen hat, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, dass er uns zeigt, ob ich jetzt links oder rechts soll gehen und was genau, dass ich soll machen und dein Wort ist doch meines Fußes Leuchte und zeig mir doch den richtigen Weg, den Brief vom Himmel. Und Jesus sagt, ich bin nicht eine geografische Größe, ich bin eine Person. Ich gehe den Weg mit dir. Du bist mit mir auf dem Weg. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn er das sagt, dann glaube ich, denkt er nicht an eine festgeschriebene Gesetzesgröße in der Tora vom Alten Testament, sondern Wahrheit ist eine Person. Und vielleicht gilt es da auch mal zu überdenken, vielleicht sogar am einen oder anderen Buß zu tun, wo wir als Christen in der Vergangenheit das Gefühl haben, ich kenne die Wahrheit. So, wenn ich diese Bibelstelle verstehe, ist sie richtig. Und wenn jemand anders glaubt, dann ist er falsch. Ich glaube nicht, dass Jesus das aussagen mit dieser Stelle, sondern dass er sagen, ich als Person bin Wahrheit. Und Wahrheit ereignet sich in deinem Leben, in der Beziehung mit mir. Das würde vielleicht bedeuten, Achtung, heikle Aussage, Wahrheit könnte bis an einen gewissen Punkt ja auch dynamisch sein. Beweglich. Interessanterweise zeigt uns die Kirchengeschichte ja genau das. Vieles, was man in vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten geglaubt hat, würden wir heute sagen, ist zum guten Glück nicht mehr so. Sonst hätte es nämlich keine Reformation gegeben, zum Beispiel. Und andere Punkte wären da nicht geschehen. Aber es ist natürlich eine Herausforderung zu merken, da ist eine Dynamik drin, da ist Bewegung drin. Du musst keine Angst haben, sagt Jesus. Ich als Person bin in deinem Leben. Wir sind miteinander unterwegs. Und dann ist ja da der dritte Punkt, ich bin das Leben. Das Leben ist eine Person. Ewiges Leben in Jesus Christus dürfen zu haben. Und darum rufe ich uns da nochmal in Erinnerung, was ich vorher bereits gesagt habe. Glauben und Vertrauen ist im Neuen Testament sehr nah beieinander zu, gehört sehr eng zueinander, ist sogar miteinander verwoben. Es hat nicht nur mit Fürwahrhalten zu tun, das ist richtig, das ist falsch, sondern auch mit Vertrauen. Es ist eine Beziehungsgeschichte. Glauben und Vertrauen ist eine Beziehungsgeschichte. Dort, wo man merkt, die Lösung ist eine Person. Dort, wo ich ihm vertraue. Dort, wo ich mich auf ihn einlasse. Dort, wo er mein Leben ist und Leben in mein Leben einbringt. Dort, wo der dreieinige Gott in Vater, Sohn und Heiliger Geist Realität ist, wo ich vertraue in der Beziehung von meinem Leben, in den Herausforderungen, in den Höhen und Tiefen, in den gelösten und beantworteten Fragen, genauso wie den ungelösten und unbeantworteten. Eine Person, die in Beziehung mit mir steht. Und darum sind wir an dieser Stelle noch bei der dritten und letzte Frage vom heutigen Morgen. Wie steht es denn bei dir um Beziehung zu dieser Person? Wie würdest du den Beziehungsstatus benennen? Ist er befreundet? Verliebt? Eng verschlungen? Tief vertraut? Oder ist er vielleicht auf der anderen Seite ziemlich unbekannt, frustriert, auseinandergelebt, geschieden? Ich glaube, dürfen zu sagen, wir alle wissen aus dem eigenen Leben, Beziehungspflege geschieht durch Kommunikation. Unsere Beziehungen pflegen wir mit Kommunikation. Und zwar mit Reden und Zulassen. Mit Schreiben und Lesen. Wieder einmal einen Liebesbrief schreiben, liebe Männer, gell? Mit Schreiben und Lesen. Mit Gesehen und Gesehen werden. Mit Wahrnehmen und Wahrgenommen werden. Mit Schweigen. Mit Staunen. Mit Lächeln. Mit Brüllen. Und so weiter. Eine lebende und lebendige Beziehung ist prägt von Kommunikation auf allen von unseren gottgegebenen Ebenen und Möglichkeiten. Und weißt du was? In der Beziehung zum lebendigen Gott ist es genau das Gleiche. In der Beziehung mit Jesus, dem Heiligen Geist und dem Vater im Himmel ist es genau gleich. Es funktioniert genau gleich. Auf Gott hören und mit Gott reden. Immer wieder mal einen Liebesbrief schreiben oder in seinem Liebesbrief die Bibel an uns lesen. Wahrnehmen und wahrgenommen werden. Staunen. Schweigen. Arbeiten. Lächeln. Brüllen. Die ganze Palette an Möglichkeiten von Kommunikation. Ich lade dich heute Morgen dazu ein, das doch auszuprobieren. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben das auszuprobieren. Vielleicht einfach wieder neu dich aufzumachen und zu probieren. In den kommenden Tagen. Mach dich auf. Mach dich ganz neu mit Jesus auf den Weg. Denn er selber sagt, ich bin der Weg. Lass die Worte von der Wahrheit von Jesus in dein Leben einreden, denn er selber sagt, ich bin die Wahrheit. Und lass dich von Jesus beleben. Denn er sagt, ich bin das Leben. Nimm dir jeden Tag einen Moment Zeit. Kommunizier mit ihm. Und ich sage jetzt bewusst nicht, nimm dir 5 Minuten oder 10 Minuten oder eine Viertelstunde Zeit. Es geht nicht um eine Zeiteinheit. Nimm dir die Zeit, die du glaubst, ist für dich richtig und wichtig. Für die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Was ist da? Was ist nötig? Was brauchst du? Was braucht er? Es ist eine Beziehung, die in beidseitigen läuft und geht. Lass dich auf ihn ein und lass ihn die Person in deinem Leben sein, wo die Lösung ist. Die Erlösung. Und ich kann dir etwas Wunderbares versprechen zum Schluss. Das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern schon gegeben hat, gebe ich heute dir weiter. Wenn du das tust, dann wirst du Jesus immer besser, immer inniger, immer näher kennenlernen. Und das hat Konsequenz, dass wenn du ihn siehst und ihn kennst, dass du auch den Vater kennst. Dass du auch weißt, wer der Vater im Himmel ist. Und dass du je länger, je mehr erfährst, wie fest du von ihm erkannt bist. Du als sein Kind. Das wird deinem Glauben und deinem Vertrauen so einen richtigen Boost verleihen. Und das wird deine Beziehung zum dreieinigen Gott nochmal auf eine ganz neue Ebene hieven. Probier es aus. Lass dich drauf ein. Lass dich auf ihn ein. Denn die Lösung ist eine Person. Jesus Christus. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere Lösung bist, unsere Erlösung. Ich danke dir für das, was du für uns schon bist im Leben drin, schon hast dürfen sein in der Vergangenheit und wo du noch wirst dürfen sein in der Zukunft. Ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass das in uns drin darf Glauben und Vertrauen wecken, weil wir in der Beziehung mit ihr leben. Nicht, weil wir einer Religion nachfolgen oder irgendwelchen Glaubenssätzen nachfolgen, sondern weil wir Beziehung mit dir leben, mit dem lebendigen, dreieinigen Gott. Und ich bitte dich, dass du unsere Beziehung erfrischest, dass du unsere Beziehung zu dir lebendig gestaltest, vielleicht neu zum Leben erweckst. Und ich bitte dich für all die Menschen auf dieser Welt, die dich noch nicht kennen, die von dieser Beziehung zu dir noch nichts wissen, die von dieser Rettung und Errettung in dir noch nie gehört haben. Bitte dich darum, dass sie von dir dürfen hören, vielleicht sogar gerade durch uns in den kommenden Tagen. Vielleicht aber noch durch viele andere Kanäle, die du auch noch hast. Und ich bitte dich, dass sie dürfen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen und dürfen zu Nachfolgerinnen und Nachfolger von dir werden. Herr, wir loben und preisen dich von ganzem Herzen und beten dich an. Amen.